Ich weiß, wenn man das Amt übernommen, das Außenamt jetzt übernommen hätte, man wäre natürlich ständig mit jeder Bewegung, mit jedem Gesichtszug verfolgt worden. So, das gehört dazu. Wenn Sie als Ministerpräsident in der Flut, in der falschen Sekunde lächeln, lachen, kann das eine Wahl vergeigen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Was für eine Woche. Seit 5 Tagen haben wir einen neuen Papst. Seit genau einer Woche einen neuen Bundeskanzler. Papst Leo XIV. Schon nach 4 Wahlgängen gewählt. Nur 2 mehr als Friedrich Merz. Das war schon ein historischer Moment. Vergangenen Dienstag im Bundestag, als Friedrich Merz im ersten Wahlgang scheitert. Das gab es noch nie. Und nur wenige Plätze von ihm entfernt saß der Mann, der heute bei mir zu Gast ist und selbst einmal Bundeskanzler werden wollte, Armin Laschet. Herzlich willkommen.
Grüße Sie, hallo.
Über den Moment ist natürlich jetzt schon viel gesprochen worden und inzwischen hat sich das alles auch ein bisschen gesetzt. Dennoch, wie war es denn für Sie? Wann haben Sie erfahren, dass es nicht klappt?
Das spricht sich meistens wenige Minuten, bevor die Präsidentin das bekannt gibt, herum. Die Schriftführer, die das ausgezählt haben, wissen das natürlich und man hört dann per Flüsterpropaganda, das hat nicht gereicht und ja, das war schon ein überraschender Moment.
Hat Sie das wirklich überrascht?
Bei knappen Mehrheiten muss man eigentlich aus der Erfahrung wissen, dass nie alle Stimmen dabei sind. Bei der ersten Kanzlerwahl 2005 haben mir Angela Merkel 50 Stimmen gefehlt. Es war aber auch ein Riesenabstand. Da hat jeder gedacht, das macht eh nichts, kannst du mal Nein stimmen. Als ich in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident wurde, hatten wir 1 Stimme Vorsprung.
Mit der FDP zusammen, ne?
Ja, und da wusste jeder Einzelne, wenn du nicht mitstimmst, reicht es nicht. Und das hat diszipliniert, da waren alle da. So, und hier war jetzt so eine Mischsituation. Es gab natürlich auch durch die Turbulenzen in der SPD viele Verletzungen, Minister, die da waren, die es dann nicht mehr geworden sind. Und es kann vielfältige Gründe haben. Jedenfalls hat sich das dann zu 18 Stimmen addiert und das war zu viel.
Über die Gründe sprechen wir gleich nochmal in Ruhe. Aber das heißt, Sie würden sagen, das war ein Unfall?
Nein, das ist bei einer geheimen Abstimmung nicht so völlig unnormal. Und der Einzelne, der Nein stimmt, weiß ja nicht, wie viele das noch sind. Aber es war nicht schön.
Aber die Motivation der Einzelnen war ja, der soll schon mal wissen, dass er nicht alle hinter sich hat, oder?
Es kann sein.
Vielleicht ist jetzt meine Stimme nicht die wichtigste.
Vielleicht waren es Leute, die innerlich nicht einverstanden sind mit dem Koalitionsvertrag, die gesagt haben, im Wahlkampf haben wir was anderes versprochen. Vielleicht sind es auch schlichte Enttäuschungen, dass irgendjemand etwas nicht geworden ist, der dachte, er wird was. Vielleicht sind es so alte Rechnungen und das muss ja gar nicht nur um Friedrich Merz gehen. Vielleicht hat auch mancher sich an Lars Klingbeil rächen wollen. Also das trifft ja immer beide Koalitionsparteien dann. Und am Ende waren es halt 18. Und im zweiten Wahlgang dann allerdings nur noch 3.
Ja, aber die sind ja richtig dagegen.
Ja, die also drei wussten drei, vor allem nicht.
Nee, aber die drei, also jetzt, also er hat immer 3 Stimmen gefehlt und man hätte ja klar gewusst, wenn das auch schief geht, dann war es das mit Kanzler Friedrich Merz vermutlich. Ja. Das heißt, die 3 hat er auf jeden Fall gegen sich, oder?
Ja, so vermuten.
Das heißt, Schwarz-Rot hat definitiv nicht 12 Stimmen mehr, sondern ja eigentlich nur 9.
Ja.
Aber wird nicht die ganze Zeit jetzt bei Ihnen auch spekuliert, wer dann?
Nein, das wird keine Sekunde spekuliert, weil es nie jemand herauskriegen wird. Es ist eine absolut geheime Wahl. Du gehst in die Kabine, ziehst den Vorhang zu, bist völlig allein mit deinem Stimmzettel, tust ihn in einen Umschlag, schmeißt ihn in die Box und das kann nie jemand nachvollziehen.
Naja, aber es ist ja nur menschlich, mal zu überlegen, wer hätte denn Motivationen?
Ja,
und Sie haben ja gerade gesagt, es könnten ja auch die sein, die nichts geworden sind. Also Sie beispielsweise ja auch, Sie wollten Außenminister werden.
Die werden es ja nicht zugeben.
Nee, werden sie auch nicht.
Der Heidemörder von Heide Simone ist bis heute nicht entlarvt.
Der ist nicht entlarvt, nee. Aber war es nicht eigentlich auch denkbar unclever, die Ministerinnen und Minister vor der Wahl, zum Teil sehr kurz vor der Wahl, bekannt zu geben? Denn gerade das sind ja doch die Posten, auf die man besonders schaut. Und die produzieren natürlich die größten Enttäuschungen. Hätte man anders machen können.
Ich hätte es anders gemacht. Ich habe bei meiner Wahl zum Ministerpräsidenten die Namen der Minister am nächsten Tag bekannt gegeben. So hat die SPD, wir haben es mit 2 Wochen Abstand, aber die SPD noch am Tag vorher. Also es gab Minister, ich vermute mal Svenja Schulze oder Hubertus Heil, die bis zum letzten Tag gedacht haben, ich bleibe Minister. Und ich unterstelle jetzt nicht, dass die beiden das waren, aber wenn du alles so kurzfristig vor so einer Wahl machst, belastest du eigentlich den Abstimmungsakt. Und deshalb macht man es klüger nachher.
War das nicht auch unfassbar albern, dass die erste Reaktion von Unionsseite war, unsere Reihen standen, das war die SPD, und von SPD-Seite kam exakt das Gleiche und man hat mit dem Finger auf CDU-CSU gezeigt?
Beide sollen es nicht sagen. Ich vermute, es waren aus beiden Fraktionen Leute.
Enttäuschte im Falle? Im Falle auch welche, die nicht Minister geworden sind? Enttäuschte und frustrierte Parteifreunde, die dann eben nichts geworden sind. Nochmal zu Ihnen, Sie wollten, das ist kein Geheimnis, Sie wollten Außenminister werden und sind das auch nicht geworden. Waren Sie eigentlich enttäuscht, mal unabhängig davon?
Na ja gut, ich weiß ja, wie man Regierungen bildet. Der Kanzler muss sein Team zusammenstellen, so wie er glaubt, dass das ausgewogen ist, mit dem er glaubt, dass er gut arbeiten kann. Und der Jo Wadefuhl, der Außenminister, ist jemand, der seit Jahren in dem Thema gearbeitet hat, der nicht ganz so bekannt ist, aber der vielleicht eine gute Arbeitsbeziehung zu Friedrich Merz hat.
Das heißt, der Kanzler hat die Entscheidung getroffen, mit wem er das persönlich bessere Verhältnis hat und so seine Wahl getroffen. Ich habe mit Norbert Röttgen auch gesprochen, unser CDU-Abgeordneter im Rhein-Sieg-Kreis, der kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass ihm die Außenpolitik auch sehr am Herzen liegt. Er ist es am Ende auch nicht geworden. Wie geht man denn sowas an?
Ja, wenn man
an?
Das zu selbstbewusst, formuliert und auch noch so eloquent wie der Norbert, dann ist das eher ein Grund, dass der Kanzler es anders macht.
Das ist wie bei der Papstwahl, ne? Wer als Papst reingeht also ins Konklave, geht als Kardinal wieder raus.
Na, ich glaube, er hat vom Profil jemand wie Jo Wadefuhl gesucht und dann, wenn die als Team funktionieren, ist das auch in Ordnung.
Aber Sie sind schon auch nach vorne gegangen, ne? Sie haben auch im Vorfeld schon gesagt, dass Sie durchaus Interesse hätten.
Nein.
Na, es gab schon das ein oder andere Podcastgespräch, was ich gehört habe, ja, wo das sehr, sehr deutlich
war. Ja, was sollen Sie denn sagen? Sie können ja nicht sagen, wenn Sie seit Jahren Außenpolitik machen, nein, das würde ich mich verweigern. Sie sagen, ich engagiere mich da und wenn der Kanzler so entscheidet, traue ich mir das zu, Punkt.
Gibt das denn dann Gespräche im Vorfeld oder hofft man tatsächlich auf den Anruf dann? Ich meine, Sie haben ja durchaus einen engen Draht auch.
Es gibt Gespräche und es gibt manche, die auf Anrufe hoffen, das ist in jeder Situation anders.
Ausgerechnet in der Woche, in der Sie in unzähligen Zeitungen als der künftige Außenminister gehandelt worden sind, kam diese Tempo-Geschichte, dass Sie nämlich mit 97 Stundenkilometern in Aachen in der 50er-Zone geblitzt worden sind und Ihren Führerschein abgeben müssen. Eine Geschichte, die übrigens mehr als ein halbes Jahr her ist.
Also, Sie waren
also aus dem Juli 24.
Das ist manchmal so.
Jetzt kam die Geschichte, dass Sie Ihren Lappen abgeben müssen, weil Sie zu schnell gefahren sind.
Ja.
Zufall oder streut das jemand bewusst?
Ich glaube, kein Zufall, aber vor allem ist der Zeitpunkt ja nicht erklärlich. Wenn man das im Juli erfährt, veröffentlicht man das im Juli oder man lässt es. Hier kam es jetzt genau in dieser Zeit. Ich glaube nicht, dass es die Entscheidung beeinflusst hat, weil es auch nach ein paar Tagen wieder verschwunden war. Aber hilfreich ist es nicht.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, dass man sagt, also die Steigerung von Feind ist eigentlich nur noch Parteifreund. Und genau darum geht's. Das heißt, Sie wissen schon ganz genau, also ich habe in der Partei, in meinem eigenen Verein sozusagen, ganz klar einige Leute, die wollen mir bewusst schaden. Und die tun das auch. Wie gehen Sie denn mit diesem Wissen um?
Ja, ich würde mal sagen, wenn Sie wirklich, Joschka Fischer hat das mal die Todeszone der Politik genannt. Wenn Sie auf der Ebene eines Ministerpräsidenten oder eines Kanzlers sind, eines der mächtigsten Ämter in Europa, Bundeskanzler, dann gibt es von der ersten Sekunde an Leute, die das selbst wollen, Leute, die sich schwächen wollen, wo der Kampf auch hart um dieses Amt stattfindet. Und das muss man wissen, wenn man in die Politik geht und das Amt anstrebt. Also da darf man nicht überrascht sein und ja. So ist es.
Ja, aber macht in man jedem Fall. Nicht auch persönlich, sind ja auch Mensch, sind ja auch Emotionen, eine Faust in der Tasche und sagt, Mensch, wieso kommen die jetzt mit dieser Geschichte um die Ecke?
Ja, aber es hilft ja nichts. Du musst einfach, jeder wird da unterschiedlich medial betrachtet. Und ich weiß, wenn man das Amt übernommen, das Außenamt jetzt übernommen hätte, man wäre natürlich ständig mit jeder Bewegung, mit jedem Gesichtszug verfolgt worden. So, das gehört dazu. Wenn Sie als Ministerpräsident in der Flut, in der falschen Sekunde lächeln, lachen, kann das eine Wahl vergeigen.
Ist das was Sie eigentlich nach wie vor, weil Sie es gerade selber ansprechen, weil nach wie vor so beschäftigt, dass man
Nein, so denke ich gar nicht, weil das hilft ja nichts. Ich weiß nur, dass man selbst in den unbedeutendsten Momenten, und das ist, wenn man irgendwo am Rande steht und mit jemand redet, ging ja nicht um die Flutopfer in dem Moment, unter Beobachtung steht.
Foto hat übrigens ja auch nie im Ahrtal übrigens stattgefunden. War ja, hier bei uns in Erftstadt.
Das war in Erftstadt, ja.
Nichtsdestotrotz.
Jeder schreibt mir bis heute vom Ahrtal, was ja in Rheinland-Pfalz liegt. Aber ein Außenminister, irgendein falscher Blick, irgendein falsches Wort, irgendetwas auf Englisch falsch ausgesprochen. Und das Netz macht sich darüber lustig. Annalena Baerbock sprach ja eigentlich sehr gutes Englisch. Aber manchmal ist hier trotzdem ein Lapsus unterlaufen und das wird im Netz mit Häme rauf und runter gespielt. Das muss man sich klar machen, wenn man so Ämter übernimmt.
Haben Sie in diesem Moment, nach dem Lachen, all das, was danach passiert ist, für sich erfahren, wer Ihre echten und wer Ihre politischen Freunde sind?
Ja, das merken Sie schon. Und vor einer Wahl unterstützen einen alle, weil jeder auch denkt, potenziell könnte er Kanzler sein. Und nach der Wahl spüren sie dann, was wirklich echte Freunde sind, die dann auch noch da sind, wenn sie verloren haben. Aber es waren nicht so wenige. Insofern war die Enttäuschung nicht so groß. Und es war immer einkalkuliert. Ich wusste immer, diese Sympathie, diese Schmeichelei gilt gar nicht dir, sondern dem Amt. Und wenn das Amt weg ist, ist auch die Person weg.
Wie viele echte Freunde haben Sie in der Politik?
Schon mehr, auch vor allem parteiübergreifend. Aber auch nicht übermäßig. Also mit vielen versteht man sich sehr, sehr gut, aber Freund ist schon ein sehr starkes Wort.
Also in der Partei meine ich, also jetzt in der Union.
Ja, ne, aber das Wort Freund würde ich sparsam nutzen, weil man ist in einer Gemeinschaft, man steht unter gemeinsamem Einsatz, man ist auch ein Team, aber viele Freunde sind dann eher außerhalb der Politik, was übrigens auch gut ist, dass sie nicht nur Politiker als Freunde haben.
In dieser Woche macht ein Italiener hier bei uns zu, nämlich das Sasella. Es gab die Pizza Connection, in der sie teil waren. Damals konspirativ in einem Keller unten. Und da gab es echte Freundschaften, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist das Interessante. Das war ja also mit den Grünen zusammen. Und da sind viele Freundschaften auch geblieben, als es die Pizza Connection schon gar nicht mehr gab. Bei mir zum Beispiel zu Cem Özdemir, aber auch zu anderen. Und da ist auch nie etwas weitererzählt worden. Da haben wir natürlich auch gelästert oder über den Kanzler uns lustig gemacht und wie man das so macht.
Über Helmut Kohl, ja, damals.
Als und die Ande und die Grünen war Joschka Fischer, der da der Oberpatriarch war. Das ist nie nach draußen gedrungen. Das ist angenehm.
Das Thema Vertrauen ist ein ganz wichtiges. Das wird jetzt Friedrich Merz auch beschäftigen. Wem kann er vertrauen in der Union? Wem kann er in der Fraktion vertrauen? Wie überprüft man das?
Das kann man nicht, braucht man Lebenserfahrung zu. Und dann kann man sich trotzdem irren.
Sie hatten ja durchaus auch als Ministerpräsident einige Ihrer Minister, die Sie auch ins Ministeramt geholt haben, beispielsweise Innenminister Reul, jemanden, dem Sie, glaube ich, bis heute vertrauen.
Ja,
gibt es da doch mal charakterliche Unterschiede?
Ja, die gibt es. Der Herbert Reul ist wirklich, ist ja 10 Jahre älter als ich, aber ist seitdem ich 18, 20 bin, aus der Zeit der Jungen Union, kennen wir uns. Und das ist so einer, den ich sogar als echten Freund bezeichnen würde. Der auch da war, wenn es mal schief lief, wenn es nicht gut lief, der auch offen Kritik üben konnte und man nahm die an. Der gehört dazu.
24,1% waren das dann damals am Ende nach einer ganzen Reihe von Pleiten, Pech und Pannen, die diesen Wahlkampf, ihren Wahlkampf damals begleitet haben. Bis heute das schlechteste Ergebnis der CDU. Ist das so ein Malus, den man irgendwie als Päckchen, als hinten auf dem Rücken hat und irgendwie so insgeheim hofft, ach, hoffentlich macht es nochmal einer schlechter,
Nein, aber das mit den schlechtesten Ergebnissen aller Zeiten liegt natürlich auch daran, dass sie heute nicht mehr 2-3 Parteiensysteme haben. Also wir haben damals die Wahl von Franz Josef Strauß als Desaster erlebt, als Junge Union. Ja, der hatte 45%. Da gab es aber nur 3 Parteien. Jetzt haben sie 6, 7, 8 Parteien, das zersplittert sich immer mehr. Und jetzt stellen wir den Bundeskanzler mit einem Ergebnis von 28%. Ist auch nicht so sensationell. Und Olaf Scholz hatte letztes Mal 25,9. Also die Zeiten, wo sie über 40% haben, die gibt es halt nicht mehr. Hm. Und deshalb ist das schlechteste Ergebnis immer etwas relativ. Aber es war das schlechteste und bleibt hoffentlich auch das schlechteste.
Das heißt, Sie drücken selbstverständlich dem neuen Kanzler den Daumen. Die Frage brauche ich gar nicht stellen, weil da kenne ich ja die Antwort. Klar, ja, muss aber auch, ja, oder?
Sie sehen, die SPD hat jetzt 16%.
Aber ordentlich viel rausgeholt in der Koalition, oder?
Nein, aber das ist keine Garantie, dass wir nicht irgendwann auch bei 16% liegen, wenn wir es falsch machen. War auch eine große Volkspartei. Also sogenannte Stammwähler, die immer da sind, die gibt es immer weniger. So, und dafür hat sie viel rausgeholt, ja, das stimmt.
Was muss denn passieren, damit dieses Vertrauen jetzt übrigens auch zwischen den beiden Parteien, der Start war alles andere als gut, besser läuft, als das bei der Ampelkoalition war? Das ist ja am Ende auch gescheitert, weil man sich nichts gegönnt hat.
Ja, aber das ist, glaube ich, man muss sich das gegenseitig gönnen, man muss sich vornehmen, dass man sich nicht inszeniert, sondern sachliche Arbeit macht. Und wer gut dasteht, steht gut da und dann sollen sich die anderen freuen drüber. Und die Mahnung der Ampel und die Wahlergebnisse überall sind, glaube ich, so viel Verpflichtung, dass jeder weiß, dass es jetzt drauf ankommt.
Was muss denn passieren jetzt in den ersten Tagen? Also die erste Reisen, die jetzt passiert sind, waren Paris und waren Polen.
Jetzt wird die Ukraine kommen. Ich glaube, das ist die erste Aufgabe des Kanzlers, dass Deutschland wieder da ist, dass das deutsch-französische Verhältnis wieder geht, dass das deutsch-polnische Verhältnis geht, dass es uns gelingt, die Amerikaner bei uns zu halten, dass es gelingt, keinen Handelskrieg eskalieren zu lassen. Also das sind ja schon Aufgaben genug, die da ein Kanzler hat. Die Außenpolitik wird da ein Schwerpunkt sein. Im Inneren muss die wirtschaftliche Lage sich schnell bessern, damit die Menschen merken, der Wechsel hat was bewegt. Und die Ordnung der Migration ist auch ein Thema, was viele erwarten.
Ja, aber ich meinte eigentlich dieses Thema, man muss sich gegenseitig auch Punkte gönnen, man muss sich vertrauen und man muss auch vielleicht auch mal was zulassen, was natürlich komplett konträr war. Nehmen wir jetzt mal gerade Dobrindt und die Schließung der Außengrenzen, all das, das wird ja zu einem Konflikt führen, wo Sie ja auch übrigens selber, Sie sind Europäer, Sie wohnen in Aachen, das heißt, Sie wissen, dass es keine gute Idee ist, die Grenze nach Belgien und Frankreich zuzumachen, oder?
Sie werden ja auch nicht zugemacht, sie werden auch nicht geschlossen und man muss das zielgerichtet machen und über den deutsch-niederländischen Grenzübergang von Maastricht, Pfalz nach Aachen gehen nun nicht die europäischen Migrationsrouten. Hm. Also deshalb muss man das auch nicht zumachen. Man muss es zielgerichtet machen. Und auch nicht auf Dauer, sondern auf Dauer an der europäischen Lösung arbeiten.
Das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass es Störfeuer gibt? Übrigens auch aus dem eigenen Lager. Ich meine, Sie kennen das ja nur zu gut, aus Bayern beispielsweise.
Ja, man muss es abwarten. Aber ich meine, man hat gesagt, man will es im Einklang mit den Nachbarn machen. Und man will es schnell machen. Das ist ein gewisser Gegensatz. Wenn jetzt die Polen sagen, sie nehmen keinen zurück und die Österreicher auch. Und es muss trotzdem schnell gehen. Und diesen Zwiespalt muss die Regierung jetzt auflösen.
Wie lange hält Markus Söder still, Ihrer Meinung nach?
Das weiß ich nicht. Das weiß man nie. Aber ich denke, dass er auch die Zeichen der Zeit erkannt hat.
Ist er unberechenbar?
In dieser Art ist er dann auch wieder berechenbar.
In der Unberechenbarkeit?
Ja. Aber er hat bei diesem Wahlkampf im Gegensatz zum letzten, wirklich mitgeholfen. Es gab wenig Störfeuer und ich hoffe, dass das auch für die Regierungsarbeit gilt. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich.
Sprechen Sie eigentlich noch miteinander?
Ja, klar.
Gerne?
Ich habe einen Lehrauftrag in München, bin immer wieder mal in München und wir begegnen uns aber nicht mehr so oft.
Aber er hat Ihnen schon die Tour versaut damals?
Ja, er wird auch von mir nicht begeistert gewesen sein, also zerstrittene Parteien werden nie gewählt. Und das war diesmal besser.
Jetzt kommt es darauf an, weil alle sagen immer 29, das ist die Schicksalswahl, wir müssen irgendwie die AfD klein halten. Ist es nicht viel, viel sinnvoller, einfach die Sprachregelung eigentlich zu finden, wir machen das gut und die AfD, die wird bei 7%
liegen, oder? Ja, so ist es. Man soll nicht nur auf die AfD starren. Ist auch keine Schicksalswahl. Wenn die jetzt gut regieren, wird die AfD von selbst sinken.
Sie sagen immer die. Sie gehören doch dazu.
Ja, ich bin nicht Mitglied der Regierung. Ich werde im Parlament alles tun, dass diese Regierung gut erfolgreich arbeitet. Aber die 17 Minister plus der Bundeskanzler sind jetzt die, die es hinkriegen müssen. Wir als Union mit der SPD zusammen werden das begleiten. Aber Leistungen erbringen müssen die Minister, Ministerinnen.
Welche Leistung wollen Sie erbringen? Also wo wollen Sie sich einbringen in der Legislatur?
Ich bin in der Außenpolitik tätig. Ich habe ja nebenher in der Politik auch noch viele Verpflichtungen im Nachklang in Nordrhein-Westfalen, wo ich sehr oft als früherer Ministerpräsident eingeladen werde, der RAG-Stiftung, in der Bross-Stiftung, in anderen außerpolitischen Bereichen und werde weiter Außenpolitik machen, insbesondere Israel, Nahe Osten ist da mein Schwerpunkt.
Europa ist Ihre Herzensangelegenheit. Europa muss da auch enger zusammenstehen, ganz sicherlich. Wie können Sie dazu beitragen, dass da auch die Regierung in die Richtung gedrückt wird?
Ja,
reden Sie mit Friedrich Merz eigentlich, was das Thema angeht?
Ich glaube, da brauchen Sie ihn nicht drängen. Ich glaube, er ist eher in der Tradition von Helmut Kohl, wird insbesondere das deutsch-französische Verhältnis wieder verbessern, was mir auch sehr wichtig ist. Und da ich mit im Karlspreis wirke, der jedes Jahr Impulse gibt für die europäische Einigung, werde ich da auch meinen Beitrag leisten.
Es muss ja noch der Ausschussvorsitz besetzt werden für den Auswärtigen Ausschuss.
Es muss noch eine ganze Menge besetzt werden und das werden wir sehen. Nächste Woche sind wir schlauer.
Aber es könnte ein Rheinländer werden.
Es könnten noch mehrere Rheinländer außenpolitische Funktionen übernehmen.
Sie haben ja wahnsinnig viel Erfahrung, also im Europäischen natürlich, in der Bundespolitik, vor allem aber auch in der Landespolitik. Kann man eigentlich aus Ihrer Sicht heraus sagen, was Ihnen wirklich am meisten Freude bereitet hat, tatsächlich um auch Themen zu gestalten?
Ich glaube, ich war sehr gerne im Europaparlament, aber ich glaube, das Entscheidende ist, wenn du wirklich ein Regierungsamt hast und machen kannst. So, das war ich als Integrationsminister, da konnten wir sehr viel tun zur frühkindlichen Bildung, zu Aufstiegschancen, also wo man wirklich von einzelnen Menschen das Leben besser machen konnte. So, und als Ministerpräsident hast du halt die Gesamtverantwortung, aber da waren entscheidende Momente natürlich die Corona-Zeit, wo du in jeder Sekunde über das Leben von 18 Millionen Menschen entschieden hast. Wer darf wie am Heiligabendstisch sitzen? Wer darf rausgehen? Welches Geschäft muss zumachen? Ich habe mir diese Entscheidung immer sehr, sehr schwer gemacht. Das ist immer kritisiert worden als Zögern. Aber ich finde, wenn du so Grundrechte in Grundrechte eingreifst und Menschen unmittelbar betriffst, dann musst du auch darüber nachdenken, was du da tust. Populär war das einfache Schließen. Heute sagen alle, hätten wir die Schulen mal offen gelassen und die Kitas und dieses und jenes. Heute sind alle schlauer. Aber man konnte es auch damals wissen, was es für Auswirkungen für Kinder und Jugendliche beispielsweise hat.
Ihre Kritiker haben genau das gesagt, dass Sie zögerlich sind. Ja. Sie sagen jetzt, ist eigentlich eher eine positive Eigenschaft.
Natürlich, und die Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind so genau wie in Bayern, wo du auf einer Parkbank kein Buch lesen durftest. Also das waren ja völlig absurde Regeln, die wir zum Teil auch hatten. Das hat mit übrigens zu der Wut in der Gesellschaft beigetragen, die wir bis heute haben, weil viele Menschen den Staat als übergriffig empfunden haben und die Zahlen von Nordrhein-Westfalen können sich sehen lassen. Wir haben auch als Einzige übrigens die Grenze nicht geschlossen. Alle schließen Grenzen. Also wenn ein Problem ist, denkt man als erstes Grenzen schließen. Als wenn ein Virus am Grenzübergang Salzburg-Freilassing aufgehalten wird mit einer Schranke. So war es aber. Baden-Württemberg, Saarland, was nur von Frankreich umgeben ist. Grenze zu. Und da habe ich in harten Kampf damals mit dem Ministerpräsident Rutter auf der niederländischen Seite und Angela Merkel, die uns unterstützt hat, gegen Innenminister Seehofer, dass die deutsch-niederländische Grenze offen blieb. Und das war die einzig offene Grenze in Europa. Und die Zahlen sind weder dort noch bei uns schlechter gewesen. Man hat nämlich über die Grenze mit den Gesundheitsämtern kooperiert, was viel sinnvoller ist als Grenzen schließen.
Ich habe zuletzt mit Peer Steinbrück gesprochen, der 30 Vorschläge gemacht hat, zusammen mit einer Kommission, wie man im Grunde Deutschland besser hinkriegt. Welche große Geschichte muss denn passieren jetzt in diesen 4 Jahren, wenn Sie wirklich sagen, also das ist das, was wir wirklich hinkriegen müssen, ja, um das, was Sie gerade übrigens auch angesprochen haben, diese Spaltung in der Gesellschaft, diese Wut aufeinander, diesen da nicht mehr an die Politik zu glauben, an das System zu glauben, wieder zu verbessern?
Ja, da muss vieles passieren, da muss in der Diskussionskultur viel passieren, wir dürfen nicht alles schwarz-weiß sehen, wir dürfen Politik nicht moralisieren, dass die einen immer sagen, wir sind die Moralischen und ihr seid eigentlich die jenseits von Gut und Böse sind. Was Peer Steinbrück und Thomas de Maizière da vorgeschlagen haben, sind ja zur Staatsreform 30 und mehr Vorschläge. Dafür gibt es einen eigenen Minister, der kein Politiker ist, der aus der Wirtschaft kommt, für Digitales und Staatsmodernisierung zuständig ist. Und da erhoffe ich mir schon, dass das klarer wird, dass vieles abgeschafft wird, dass Instanzenwege schneller gehen. da haben wir jetzt die Chance zu.
Ist das gut, dass das mal kein Politiker eigentlich ist?
Ja, das sind ganz andere Erfahrungen und das ist eine Bereicherung.
Weil da sind ja manchmal doch durchaus der ein oder andere gescheitert, der diesen Apparat nicht sozusagen gesehen hat. Das heißt, dieses Moralisierende muss aufhören. Ja. Sie haben ja zuletzt auch nicht dazu beigetragen, dass Sie als Moralapostel galten an dieser Stelle. Ist das gut oder schlecht? Stichwort zu schnell fahren beispielsweise.
Ja, ich fahre so schnell, wie das jedem auch mal passiert. Aber es gibt auch Leute, ja, einfach der Habitus der Politik darf nicht sein, den anderen dauernd zu belehren. Die Bevölkerung zu belehren, was sie zu essen hat, zu trinken hat, zu reden hat, aber auch nicht andere Länder, wie sie die Innenpolitik gestalten sollen. Wir verbieten uns zu Recht, dass die Amerikaner sagen, wie wir mit der AfD umgehen, aber wir haben es in den letzten Jahren in vielen Ländern der Welt getan. Und das ist nicht gut.
Sie waren zuletzt ja noch mit Annalena Baerbock in Syrien. Ihr hat man ja vorgeworfen, genau diese moralisierende Außenpolitik zu betreiben. War die richtig oder war die falsch?
Ich mag sie persönlich, aber den Habitus würde ich anders machen.
Sie haben dort unter anderem, Sie haben es gerade vorhin auch erzählt, mit einem letztlich Islamistenführer gesprochen in Syrien. Ja, anderen würde man vorwerfen, man darf nicht mit denen reden.
Das Dilemma ist, der Assad war ein Diktator, Bürgerkrieg gegen das eigene Volk, aber die Minderheiten, Alawiten, Christen hatten ihren Raum. Jetzt kommen die Dschihadisten an die Macht und die in ihrem Kampf quasi alle anderen mit der Waffe bekämpft haben und ermordet haben. Und jetzt sind sie in der Staatsführung. Und die Frage ist, wohin geht jetzt das Land? Und deshalb finde ich, ist die Reise berechtigt, dorthin zu gehen, zu sagen, wenn die Minderheitenrechte der Christen, der Aleviten, der Schiiten, der Drusen, der Kurden, wenn ihr die achtet und wenn ihr die Rechte der Frauen achtet und es nicht macht wie in Afghanistan, dann könnt ihr Kooperationspartner der Europäischen Union sein. Hm. Wenn ihr das nicht macht, werden wir keinen Pfennig für den, keinen Cent für den Wiederaufbau geben. Und ich glaube, das ist Außenpolitik.
Ganz zum
Schluss. Ich brauche jetzt keine Belehrung über feministische Außenpolitik, weil er von einem ganz anderen Level kommt. Aber man muss ihn an Grundprinzipien erinnern und das mit Kooperationsbereitschaft verbinden.
Bevor ich zur allerletzten Frage komme, Wehrpflicht wieder einführen, ja oder nein?
Im Moment nicht realistisch in dieser Koalition, weil die SPD nicht dafür ist. Die Union ist dafür. Ich selbst sage, das System muss stimmen, es muss funktionieren. Ein reiner Pflichtdienst ist, glaube ich, verfassungsrechtlich nicht haltbar. Wenn es wieder eine echte Wehrpflicht ist, wäre es haltbar. Aber auch dazu sind viele Voraussetzungen zu schaffen. Die Bundeswehr müsste sich völlig wieder verändern, auf die Ausbildung sich da vorbereiten, Kreiswehrersatzämter einführen. Also das kommt nicht so schnell.
Ich stelle die Frage nämlich, weil ich auf den Bundesverteidigungsminister komme. Finden Sie das eigentlich gut oder schlecht, dass Sie den beliebtesten Politiker des Landes doch verdammt ähnlich sehen, nämlich Boris Pistorius?
Ja, wir erzählen uns immer gegenseitig Geschichten, wo wir wie verwechselt wurden. Er ist Gott sei Dank ein sehr netter Typ und mir ist das lange Jahre gar nicht aufgefallen, aber es ist scheinbar schon lange, auch als er noch in Niedersachsen war, ein Thema gewesen.
Es gibt ja diese schöne E-Roller-Geschichte, die Sie neulich erlebt haben. Sie mussten noch keinen E-Roller fahren, das müssen wir an der Stelle sagen. Also Sie hätten auch noch Auto fahren dürfen.
Ich war E-Roller und ich wohne gleich in der gleichen Straße ihm gegenüber. Und dann gab es große Aufregung im Ministerium, weil die Sicherheitsleute reinstürmten und sagen, sagen Sie, der Minister darf nicht mit dem E-Scooter rumfahren alleine. Und dann war es gar nicht der Minister, sondern selbst die Beamten haben ihn nicht richtig erkannt.
Machen Sie das doch mal, setzen Sie sich doch mal in seine Limousine.
Das habe ich mir schon vorgenommen und dann sage ich, jetzt fahren wir los und mal gucken, ob sein Personenkommando das merkt.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Armin Laschet.
Dankeschön.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.